Hallo zusammen zu unserer zweiten Podcast-Folge, die Bayernwoche, mit Kerry
und Maureen.
Hi Kerry, wie geht's dir?
Hi, mir geht's blendend. Und dir?
Auch sehr gut, bin gut in den Tag gestartet und freue mich jetzt auf die nächste Folge.
Ja, ich mich auch. War sehr viel los wieder in den letzten Tagen bei den Bayern. Plus dieser 6:1-Sieg in Frankfurt. Passt alles.
Es war ein richtiges Torfeuerwerk. Hast du damit gerechnet?
Ehrlich gesagt nicht, weil die Bayern sich ja traditionell schon auch in Frankfurt schwer tun. Aber man merkt einfach, sie sind im Flow, hat ja auch das Spiel in Leipzig gezeigt.
Darauf gehen wir auf jeden Fall noch später genauer ein auf das Spiel. Aber die Hörer haben sich erstmal nach der letzten Folge gefragt, wer wir denn eigentlich sind, Kerry.
Ja, sorry dafür erstmal, weil wir haben eure Mails gelesen und da stand dann drin, ja okay, wer seid ihr eigentlich? Was macht ihr so?
Deswegen stellen wir uns jetzt mal vor.
Genau, du fängst an, Ladies first.
Ja, ich bin Maureen, 27 Jahre alt und seit Januar Volontärin bei Sport1 für 2 Jahre. Zuvor habe ich mein Studium an der Sporthochschule in Köln absolviert, Sportjournalismus und Sport.
Irgendwas mit Medien hast du gemacht.
Ja, irgendwas mit Medien, wie alle sagen. Genau. Und sportlich war ich im Schwimmen sehr aktiv. Auf Leistungsebene bin ich geschwommen. Und Leichtathletik habe ich danach auch gemacht. Bin Mittelstrecke gelaufen, 800 und 1500 Meter. Immer für den Sport gelebt und komme aus einer fußballverrückten Familie. Deswegen habe ich da auch natürlich großes Interesse und freue mich jetzt hier die Bayernwoche zu machen.
Ja, mit mir.
Mit dir, Kerry. Genau. Und stell du dich doch mal kurz vor.
Ja, ich bin Kerry, 29 Jahre alt, aus der Nähe von Frankfurt. Hab dort dann auch Abitur gemacht, studiert, Sportjournalismus auch irgendwas mit Medien.
Ja.
Bin dann 2016 nach München gekommen, zu Sport1 für ein Praktikum. Mein erstes Interview war eine Woche später mit Arturo Vidal damals noch.
Wie war das?
Ja, war halt lustig in erster Linie, weil als Praktikant rechnest du nicht damit, dass du dann einfach mal Arturo Vidal interviewst. Das Problem war halt damals, oder das Glück für mich, dass Vidal ja nur Spanisch spricht und meine Mutter ist aus Spanien. Insofern konnte ich dann da mit zu dem Interview und das quasi übersetzen. Also ich war damals noch mit Christian Ortleb, der war ja lange Sport1-Reporter, Bayern-Reporter, der hat mich da mitgenommen. Und es war meine erste Erfahrung an der Säbener Straße, mega aufgeregt, richtig geschwitzt, nervös. Und so bin ich dann einfach auch reingekommen, hatte den Fuß in der Tür, wie man so schön sagt. Es war einfach eine glückliche Situation für mich. Und dann habe ich mich reingebissen, habe immer auch Eigeninitiative gezeigt, war dann auch bei verschiedenen Spielen mit dabei und bin dann 2018 aber nochmal zu DAZN gegangen und zu Spox. Die haben damals noch zusammengehört, bis sie sich dann 2020, meine ich, nochmal separiert haben. Da war ich dann bei Spox nur noch, war dann aber auch fester Bayern-Reporter, war bei jedem Spiel dabei, Auswärtsreisen und bin dann eben jetzt 2022 im Januar, also eigentlich so wie du, zu Sport1 dann wieder zurück als Chefreporter und jetzt noch mehr FC Bayern und deutsche Nationalmannschaft.
Ja, und gab es für dich denn irgendeinen prägenden Moment in der Zeit, wo du sagst, okay, jetzt möchte ich als Reporter arbeiten, als Sportjournalist?
Ja, mich hat Schreiben schon immer begeistert. Das war immer so eine Leidenschaft, auch in der Schule damals. Was mir Spaß gemacht hat, dann eben der Punkt mit Fremdsprachen, generell diese Fußballbegeisterung, die ich hatte. Seit klein auf, ich habe auch selbst gespielt, habe auch dann beim DFB in so einem Stützpunkt immer mittrainiert und damals in der Nähe von Frankfurt auch mit einigen echt starken Kickern zusammengespielt. Dann hatte ich aber das Problem wie viele, Verletzungen.
Ja klar, in deinem Alter mit Verletzungsproblemen schon.
Spaß. Ich war einfach nicht gut genug und habe dann auch gemerkt, okay, irgendwie 5% von den ganzen Leuten, die da waren, die werden vielleicht mal irgendwie Fußballprofis oder spielen dann, keine Ahnung, Dritte Liga, Regionalliga.
Ja.
Ich habe mich dann damit abgefunden, es amateurmäßig zu machen, hobbymäßig und trotzdem aber dem Fußball nah zu sein, weil ich einfach absoluter Fußballfan bin. Und ich glaube, man sollte immer das machen, was einem Spaß macht, wo man so eine gewisse Leidenschaft auch entwickelt. Das gilt für jede Berufsgruppe, glaube ich. Wenn du dich dafür begeistern kannst, dann machst du die auch einfach lieber. Und jetzt bin ich halt hier in München schon seit 6 Jahren. Komme nicht aus München, aber finde die Stadt echt cool.
Fühlt sich wohl.
Ja, super. Kann mich nicht beklagen. Ich glaube, Bayern ist generell ein schönes Bundesland. Viele Seen, viele Berge. Deswegen wird sich auch die meisten Spieler werden sich im Zweifelsfall, wenn sie jetzt zwischen Bayern und Dortmund entscheiden müssten, Bayern nehmen, weil Dortmund, ich meine, du kommst ja aus Nordrhein-Westfalen, ist jetzt hier nicht das schönste Fleckchen Erde, sag ich mal. Es gibt schöne Ecken, ja.
Ey, ich wollte gerade sagen,
aber du sag jetzt nicht. Wo willst du als Spieler in Dortmund wohnen?
Das ja, ist das die stimmt.
Frage. Da wohnst du am Phoenixsee. So.
Der Ruhrpott ist jetzt nicht ganz so schön wie hier, auch mit der Landschaft, mit allem. Aber ach ja, ich komme aus Köln und ich finde, Köln hat auch einen Flair.
Ja, total.
So. Jeder hat so seins, finde ich.
Damit, glaube ich, wisst ihr jetzt ja, auch, genau. Wo wir sind, bevor wir uns jetzt hier verdrippeln und 20 Minuten über uns reden, weil wir haben einiges vor heute.
Genau.
Maureen, du kannst ja mal sagen, was so auf der Agenda steht.
Wir starten aber erstmal mit dem Feedback zu der Frage der Woche.
Stimmt.
Damit wollten wir loslegen.
Genau, damit legen wir los.
Es ging um die Frage, muss Musiala immer spielen? Wir haben zu der Frage auch eine Twitter-Umfrage gemacht und 84,8% haben gesagt, ja, er muss immer spielen. 15,2% waren dagegen. Ein klares Ergebnis, Kerry, oder?
Ja, absolut. Ich glaube, man hat jetzt auch wieder in Frankfurt gesehen, wie wichtig er aktuell ist und was er der Mannschaft gibt. Du kannst ihn nicht rausnehmen. Hat Hasan Salihamidžić auch bei den Kollegen von Sky90 gesagt am Wochenende. Und ja, diese Unbekümmertheit, mit der er spielt, die überträgt sich natürlich auch auf die Mannschaft. Und ich glaube, dass dieses neue System von Julian Nagelsmann, dieses 4-2-2-2, ihm extrem entgegenkommt, weil er sich da viel besser noch bewegen kann und weil er in dieser offensiveren Rolle einfach noch viel mehr aufgeht, weil er eben im letzten Drittel diese ja, engen Bewegungen hat, die sonst keiner hat im Kader. Das muss man einfach so festhalten. Die haben übrigens nur wenige Spieler, vor allem in diesem Alter, auf diesem Niveau.
Und wir haben auch von euch Hörern einige Meinungen bekommen per Voicemail. Da hören wir doch mal rein, was ihr dazu sagt.
Servus Kerry, ja cooler Podcast, gerade für die Bayern-Fans natürlich immer sehr schön und ganz einfach aufbereitet, auf dem neuesten Stand zu sein. Ja, zur Frage, ob Musiala immer spielen muss, in der Form auf jeden Fall, für mich ganz klar gesetzt. Ich gehe sogar noch mal ein Stückchen weiter, dass Musiala, wenn er weiter so, sich so entwickelt, dass er dann, ja, vielleicht sogar in Messis Sphären kommt, was Scorer-Punkte angeht. Ich weiß, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber halt, da traue ich ihm auf jeden Fall zu. Vorausgesetzt ist halt, dass er jetzt gesetzt ist, immer spielt. Ja, und auch seine Leistung abruft. Davon hängt es ja immer ab. Aber für mich auf jeden Fall muss immer spielen.
Ja, muss Musiala immer spielen? Ich hoffe schon. Ich hoffe wirklich, dass der zum Stammkader bei den Bayern gehört, diese Saison, einfach weil er ist die Zukunft des deutschen Fußballs, da braucht man nicht drum rumreden, er ist die Zukunft des deutschen Fußballs und seine aktuelle Leistung bestätigt es ja auch, 2 Tore gegen Frankfurt, 1 gegen Leipzig, auch außerhalb der Tore super gespielt, also er hat sich's allemal verdient, Stamm zu spielen bei den Bayern, Nagelsmann meinte ja auch, er ist super wichtig für die Mannschaft. Und ja, jetzt gilt halt, das zu beweisen. Logischerweise kann man sich auf 2 guten Leistungen in dieser Saison nicht ausruhen und auch auf den grandiosen Leistungen davor, das ist klar. Aber meiner Meinung nach aktuell führt kein Weg an Musiala vorbei.
Der ist einfach, der macht sich einfach keine Gedanken, wenn er spielt. Er spielt einfach seinen Stiefel runter und der liebt den Fußball. Und das drumherum interessiert den alles nicht.
Weil der im Moment einfach das Beste ist, was Deutschland gerade zu bieten hat. Ne? Also, da führt auch nichts dran vorbei, auch in den nächsten Jahren. Vielleicht der Einzige, der vielleicht rankommt, wird es vielleicht Wirtz, aber sonst keiner.
Ich finde, Jamal Musiala sollte bei den Bayern in der Startelf spielen, denn er kann auf vielen verschiedenen Positionen spielen, fühlt sich auf der 10 wohl, aber auch auf den Außen. Und dadurch, dass Robert Lewandowski jetzt nicht mehr bei den Bayern spielt, hat man sowieso nicht mehr den absoluten Zielspieler. Und mit so einem flexiblen Spieler wie Jamal Musiala findet sich ja auch gerade die Bayern-Offensive so ein bisschen neu. Daher für mich ganz klar, ihn eher spielen zu lassen, als nicht spielen zu lassen. Klar, man darf ihn auch nicht überspielen aufgrund seines jungen Alters. Aber durch seine Qualitäten, die er nun mal hat, sei es im Torabschluss oder auch was sein Passspiel und auch die Dribblings angehen, für mich würde ich ihn spielen lassen.
Das waren eindeutige Aussagen von unseren Hörern, dass Musiala spielen muss. Vielen Dank erstmal an Tobias, Ari, Fabian, Henok und Julian für eure Nachrichten. Ja, dann lass uns doch jetzt mal weitermachen mit den Themen der Woche. Kerry, du warst als rasender Reporter unterwegs in Barcelona. Wen hast du da getroffen?
Einmal darfst du raten.
Ich tippe auf Robert Lewandowski.
Korrekt.
Wie war's?
War eine schöne Erfahrung. Ich glaube, als Journalist ist es immer wichtig, gewisse Themen auch ranzuholen, gewisse Leute zu sprechen, Interviews zu bekommen. Natürlich möchte man mit demjenigen sprechen als Journalist, der jeden interessiert, über den alle auch aktuell sprechen oder gesprochen haben. Ich kann euch verstehen, liebe Fans, dass ihr jetzt keinen Bock mehr auf Lewandowski habt, aber dieses Interview wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Es hat sich lange hingezogen, aber an der Stelle muss ich auch nochmal sagen, Hut ab an Robert Lewandowski. Man erwartet nicht von jemandem, der jetzt gerade zu einem neuen Verein gewechselt ist, dass er eben nochmal ein Interview gibt. Und er hatte mir das aber versprochen, schon Monate zuvor. Sein Verein, der FC Barcelona, der fand das jetzt nicht so cool. Der wollte eigentlich nicht, dass er noch weitere Interviews gibt. Aber Robert Lewandowski hat gesagt, ich habe es ihm versprochen und ich mache es noch mit ihm.
Und wann hast du die Zusage, die endgültige, dann bekommen von ihm?
Ja, das lief dann schon eigentlich direkt am Tag des Interviews. Morgens um 10 kam dann der Anruf, okay, es klappt heute, sei bitte um 17 Uhr in Barcelona.
Hattest du schon einen Flug gebucht?
Nee, ich saß da halt gerade noch bei mir zu Hause, schön Espresso getrunken, gutes Wetter genossen. Ja, und dann musste ich eben schnell reagieren, Tasche rausgeholt, bisschen Unterwäsche rein, T-Shirt, Hemd und schnell dahin. Ne? Also es lief sehr stressig ab. Aber das macht auch den Reiz aus. Das ist auch der Job, weil im Endeffekt ist es schon so, dass du nie weißt, was passiert. Jeder Tag startet irgendwie unvorhergesehen. Es kommen ja immer irgendwelche Themen auf. Und in dem Fall war es einfach ein schöner Moment, dann auch zu wissen, hey, geil, es klappt endlich. Ich kann mich jetzt in den Flieger setzen und dahin fliegen.
Und für das Interview brauchtest du dich ja jetzt nicht mehr groß vorbereiten. Du weißt ja eigentlich, was du noch für Fragen hattest an ihn. Und
ja, das läuft sowieso. Also in dem Fall jetzt, klar, es ist schon wichtig, sich vorzubereiten, zu recherchieren. Aber wenn du jetzt monatelang, wochenlang über eine Person schreibst, über diese Person sprichst im Fernsehen etc., etc., dann ja, brauchst du dich nicht mehr groß vorbereiten. Ich habe mir noch ein paar Stichpunkte gemacht. Ich hatte auch das Glück, obwohl ich echt im Stress war, als ich dann in Barcelona ankam, dass ich mir noch ein Uber irgendwie besorge und dann schnell dahin fahre, weil das halt in einem Vorort stattgefunden hat, dort halt noch ein bisschen Stichpunkte mehr machen zu können. Während der Fahrt habe dann aber auch noch etwa eine halbe Stunde Zeit gehabt, um noch einen Kaffee zu trinken. In Spanien der Kaffee, den kann ich nicht empfehlen, beziehungsweise in Katalonien den Kaffee.
Du bist ja auch ein Kaffeeliebhaber tatsächlich. Du magst ja sehr gerne Kaffee.
Ja, Kaffee mag ich, Mate mag ich. Also das brauchst du auch, wenn du den Job machst, glaube ich. Weil du hast nicht so viel Schlaf in diesem Beruf. Das will ich auch allen sagen. Das muss jedem bewusst sein. Wer Journalist werden möchte, der muss sehr flexibel sein.
Immer erreichbar.
Stressresistent, immer erreichbar. Das Telefon klingelt auch abends um 10, halb elf, elf. Wenn du eigentlich pennen willst, dementsprechend, ja.
Aber nimm uns doch nochmal kurz mit, wie war das vor Ort, als du da ankamst, wo hast du mit ihm das Interview geführt?
Ja, das war in einem Vorort, Castelldefels, etwa 20 Minuten mit dem Auto vom Flughafen dorthin. Ja, in einem Hotel direkt am Strand. Lewandowski war auch mega entspannt, als ich dann da hinkam. Ein bisschen müde, weil er hatte kurz zuvor noch die Präsentation hinter sich gebracht und ja, war viel für ihn. Viele Interviews in den Tagen davor auch. Natürlich viel Aufmerksamkeit, viele Fans, die auch von ihm was wollten. Dann bei Barca, das war ein riesiger Tag für ihn auch. Aber er hat sich trotzdem die Zeit genommen, etwa eine halbe Stunde mit mir zu sprechen. Da bin ich ihm auch sehr dankbar für, weil das ist nicht selbstverständlich. Normalerweise als Weltfußballer hat man ja auch gewisse Allüren, sag ich mal.
Ja.
Hat so, okay, was will ich jetzt noch ein Interview geben? Ich bin doch eh weg aus München, scheiß drauf. Aber er ist wirklich jemand, der auch in den ganzen Jahren, das muss ich sagen, wirklich sehr höflich und freundlich immer war gegenüber uns Journalisten. Und egal, was man jetzt von diesem Abgang, vor allem von der Art und Weise, Robert Lewandowskis Abgang, denken mag, er ist unheimlich nett, er ist sehr klar in seinen Gedanken, intelligenter Mensch, der sicherlich auch Fehler gemacht hat im Zuge seines Abgangs und die wollte er eben nochmal klarstellen. Er wollte ein paar Dinge nochmal erklären und hat sich deswegen auch dann ja, uns ausgesucht, um eben mit uns darüber zu sprechen, mit Sport1. Ihr könnt das Interview auch nachlesen bei uns auf sport1.de, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Für mich, glaube ich, so eines der persönlichsten Interviews, die ich geführt habe, weil er wirklich ja, kein Blatt vor den Mund genommen hat. Und es ist ja auch oft so, dass dann im Nachhinein Interviews nochmal von Beratern, von Vereinen etc. nochmal angepackt wird, Dinge verändert werden. Autorisierungsprozess nennt man das bei uns in der Branche. Da fehlt dann oft die Authentizität. Robert Lewandowski in diesem Interview hatte sie komplett. Eines der ja, besten, coolsten Interviews für mich als Journalist.
Und die besten Aussagen von Robert Lewandowski haben wir hier bei uns im Podcast. Hören wir doch mal rein, was er zu seinem Abschied zu sagen hatte.
War wirklich sehr nett, freundlich und da kann man nicht einfach vergessen, was passiert ist. In den letzten 8 Jahren, was habe ich nicht nur gespielt, gewonnen, aber auch was habe ich mit den Bayern erlebt. Und das war schönster Moment. Ich lasse, wahrscheinlich nicht lasse, aber dort, ich habe immer noch nur die Mitspieler, aber auch die Freunde und auch mit dem Vorstand. Wir haben sich gut geredet, mit der guten Stimmung und ich denke, dass die wissen genau wie ich, was wir alle zusammen gemacht haben in den letzten 8 Jahren und das kann man einfach nicht vergessen und ich werde immer dankbar an den ganzen Verein, an die Mitspieler, an den Staff und jeder, der mich unterstützt und auch arbeitet bei Bayern München, weil ich werde immer positiv sprechen, wenn du ganze Zeit nimmst, nicht nur die 2-3 Wochen, klar, das ist was anderes, aber im Fußball ist auch viele Spekulationen und ich weiß, dass mit meinem Transfer, das für beide Seiten war nicht so leicht, da eine Entscheidung zu treffen. Aber am Ende, dass die Kontakt zwischen uns oder die Spieler war sowieso kein Problem vorher. Und auch mit der Vorstand auch genauso. Ich habe auch noch Uli Hennes getroffen und Oliver Kahn, Hassan nächste Tage. Wir haben alles sehr freundlich gesprochen. Die oft vorher und die wissen auch genau, was habe ich. Ich war immer bereit, immer 100% gegeben und die Bayern bleibt immer in meinem Herz. Ich werde und für mich, das werde immer die Teile von mir, weil das ist eine schöne Geschichte und nicht nur für mich oder für den Verein, aber ich denke auch für die ganze Geschichte von Fußball.
Tut dir das auch leid, was du da zum Beispiel auf der Pressekonferenz gesagt hast? Ich meine, ich glaube, es war auch notwendig, das zu sagen, damit Bayern versteht, du willst den Verein verlassen. Aber es hat schon auch einige Fans, wenn man so mit denen redet, hat schon auch so ein bisschen getroffen, dass du diese Aussagen getätigt hast.
Mit dem Moment, ich weiß, dass die Transferparodie, das auch, war auch nicht so leicht für Bayern, entscheidet, mich zu verkaufen. Und Ich wollte nur zeigen, dass ich wirklich bereit bin, das nächste Schritt und das sollte mir einfach hören, was ich im Herzen oder welche gefühlt habe. Auch für den Bayern wäre das die beste Lösung zu finden. Das war einfach, ich wusste, dass mit meiner Situation oder wo, auch für den Bayern wäre nicht so leicht, einfach mich verkauft, wieso, warum, aber da ich weiß, dass viele Fans wahrscheinlich, wenn die haben sowas gehört, das hat tut weh getan. Das kann ich jetzt nur Entschuldigung sagen, wahrscheinlich in dem Moment. Aber mit Timing, solche Sachen musste passiert. Aber am Ende, ich weiß, dass diese Teil von Bayern, von der Geschichte, das ich vergesse nie. Und ich werde immer dankbar auf alles, was passiert und was habe ich erlebt und was haben wir zusammen in der Zeit gemacht haben.
Ja, ein persönlicher Abschied, auch von Uli Hoeneß. Der hat Robert Lewandowski nämlich Folgendes gesagt.
Wenn ich immer was brauche, dann kann ich mal an ihn anrufen. Und egal was passiert, er ist immer unter Handy und ich kann immer zu ihm telefonieren.
Eine Szene, die bei mir persönlich hängen geblieben ist in den letzten Wochen, Sadio Mané zusammen nochmal im Gespräch mit Lewandowski auf dem Balkon an der Säbener Straße. Ich habe Lewandowski gefragt, Mané ihn versucht hat zu überreden.
Ja, wir haben kurz geredet. Er hat gesagt, dass er versteht mich auch genauso. Seine Situation war genau gleich und er versteht genau, was ich im Kopf gehabt oder welche Meinung. Aber klar, er sagte, dass leider, dass ich nicht bleibe, aber er versteht mich und deswegen wir haben kurz geredet und dann seine Situation, ich denke, war so ähnlich wie meine. Ich habe noch Familie und dann ein bisschen älter bin noch ein paar Jahre. Aber sonst, wenn du vergleichst, das war so eine ähnliche Situation. Deswegen habe ich gesagt, ich verstehe dich ganz, ganz gut und ich weiß, was du willst. Weil ich musste auch eine neue Challenge suchen und das war so ein Gespräch mit ihm.
Ja, ich glaube, man merkt auch an den ganzen Aussagen, dass der jetzt bei den Verantwortlichen und bei Lewandowski, die gehen so ein bisschen auf Kuschelkurs natürlich. Auch die Mitspieler, die haben da absolutes Verständnis dafür, dass er eben den Verein verlassen hat. Und man merkt ja auch auf dem Platz, dass es einfach viel besser läuft. Jetzt aktuell die Spieler auch sehr befreit wirken. Vielleicht auch der Trainer Julian Nagelsmann, das hat mich natürlich auch in dem Interview nochmal interessiert. Wie war das Verhältnis zwischen Lewandowski und Nagelsmann?
Nein, ich denke, mit Trainer, ich war immer klar. Immer wenn habe ich was im Kopf gehabt. Das habe ich einfach mit ihm immer geredet, immer gesagt. Nicht, dass ich wollte, dass er sollte auch denken oder mein die direkte Wechsel, was ich denke. Ich habe einfach meine Meinung ihm gegeben und er wusste dann am Ende besser, was für die Lösung sollte ich finden. Aber ich hatte nie ein Problem mit Julian als Tipp. Ich habe immer guten Kontakt mit ihm, immer viel geredet. Und ich weiß, dass er hat so schon großes Potenzial als Coach. Er hat noch 4 Jahre von sich selbst und er kann bestimmt noch viel Titel gewinnen. Und das, was wir auf dem Platz, das Auge gehört zum Spieler und zum Trainer. Aber ich habe nie die schlechte Worte über Julian gesagt oder zu ihm. Das ist nicht so. Und habe ich niemals über auch seine Taktik offiziell gesagt, dass war schlecht oder gut. Meine ich, dass ich war immer, ich habe immer versucht, seine Meinung oder Taktik auf die Mannschaft, die beste herauszunehmen, was wir konnten.
Sehr positive Worte, die Lewandowski an Nagelsmann richtet. Aber wie wir wissen, gab es ja auch immer Reibungen.
Ja, die gab es. Aber was auf dem Platz passiert, bleibt auf dem Platz, ne?
Ja, Phrasenschwein, 5 Euro.
Kein Problem.
Müssen wir jetzt echt mal einführen.
Ja, müssen wir echt machen.
Das ist eine gute Idee. Aber was nimmst du denn aus dem Interview mit, dein Fazit?
Ja, Lewandowski geht auf Kuschelkurs, habe ich ja schon mal gesagt. Ihm ist extrem wichtig, dass da jetzt nichts Negatives mehr hängen bleibt. Er hat viele Sachen gemacht, die waren nicht gut. Da würde ich mir als Fan auch denken, okay, Alter, ciao.
Äußerungen. So,
ja, das waren keine coolen Äußerungen. Aus seiner Sicht, das hat er auch nochmal gesagt, es war für ihn notwendig, das zu machen, weil sonst hätte er nicht gedacht, dass Bayern ihn gehen lässt. So. Er wollte unbedingt diesen neuen Schritt machen und ich glaube, erst nach 12 Jahren in Deutschland kann man ihm auch zugestehen, okay, kein Karriereende beim FC Bayern. Es ist auch kein Thomas Müller, sage ich mal. Es ist kein Urbayer. Da kann ich da irgendwo auch Verständnis für aufbringen, weil er immer nach Spanien wollte. Insofern, er sagt, der FC Bayern bleibt in seinem Herzen. Das glaube ich ihm auch wirklich. Ich glaube auch, dass es ihm wirklich leid tut. Das war jetzt nicht so dahergesagt. Er hat sich bei euch Fans auch entschuldigt dafür.
Ja.
Und jetzt steht eben der Blick nach vorne. Ich glaube, für ihn ist es jetzt auch einfach gut, das nochmal gesagt zu haben bei uns im Interview. Einfach nochmal sich auch so von euch Fans zu verabschieden.
Dann lass uns doch jetzt mal das Kapitel Lewandowski beim FC Bayern abschließen, Gary.
Ja, ich glaube, es reicht jetzt auch und ich verspreche euch keine weiteren Interviews, keine weiteren Aussagen. Er hat alles gesagt, was er sagen wollte und jetzt geht der Blick nach vorne.
Saisonstart in Frankfurt, ein Traumstart für die Bayern. Ja, wie ist denn gerade die Stimmung in der Mannschaft?
Ja, nach diesem Spiel natürlich überragend. Ne? Also es hat auch, glaube ich, intern jetzt nicht unbedingt jeder damit gerechnet, dass es so ein fulminanter Start wird. Vor allem in Frankfurt ist es immer schwierig, gegen diese Fans auch anzukämpfen, sage ich mal, gegen diese Stimmung, die da vor Ort ist.
Plus eben
natürlich die Mannschaft, genau, Europa-League-Sieger. Dann kommst du auf den Platz und erstmal ein Five-Konzert da. Ne? Also das ist halt dann typisch Frankfurt. Aber man merkt einfach, wie wach die Spieler aktuell sind, wie konzentriert, wie fokussiert sie sind. Allein das erste Tor von Jo Kimmich, ne? Wie er da den Kevin Trapp, den Nationalmannschaftskollegen, so ein bisschen ausdruckt. Natürlich auch noch ein bisschen Pyrotechnik, die da mit reingespielt hat.
Ja.
Da haben die Fans ein bisschen zu viel gezündelt. Der Trapp hat, glaube ich, auch nicht so viel gesehen.
Ja.
Aber wie dann Kimmich das Tor macht und wie auch alle zusammen jubeln, alle rennen erstmal zum Co-Trainer Dino Topmöller, der natürlich da zusammen mit Toni Tapalovic, dem Tower-Trainer, diesen Einfall hatte eben, der auch den Spielern vorher gesagt hat, hey, der Trapp, der steht immer sehr weit in der einen Ecke, guckt ihn doch aus. Und das war ein genialer Schachzug von Kimmich und da lief es dann.
Ja, nicht nur Jo Kimmich hat super Leistung auf dem Platz gezeigt. Der Spieler der Woche. Mann des Tages, des Spiels war Sadio Mané neben Musiala.
Mit Musiala, ja.
Ja,
2
stimmt.
Tore gemacht, Musiala.
Ja.
Aber Mané, der überragende Spieler, sicherlich auch dann nach dem Spiel, geht er zu den Fans, klettert auf den Zaun im Gästeblock, nimmt sich das Megafon und macht da den Anheizer. Das hat einfach einen guten Eindruck hinterlassen. Julian Nagelsmann nach dem Spiel auch gesagt, da ist eine sehr gute Energie spürbar. Und ich glaube, das fasst eigentlich alles ganz gut zusammen. Da wächst, da entsteht etwas.
Da sieht man ja auch, wie gut er sich schon irgendwie in das Team auch integriert hat.
Ja, die Mitarbeiter sind begeistert schon an der Säbener Straße von Mané, also hellauf begeistert. dann die Mitspieler natürlich sowieso, Trainerteam auch, weil er ist auch jemand, der legt extra Schichten an am freien Montag, da ist er dann auch an die Sebener gekommen.
Ja.
Andere Spieler machen da irgendwie einen Kurztrip, was auch immer. Mané, der ist wirklich voll fokussiert auf FC Bayern, da hat dieses Mir Samir schon absolut verinnerlicht.
Und er hat sich sogar auch für den Nachwuchs interessiert, er war sogar auch am Sonntag beim Spiel dabei,
ja,
und hat sich das nicht nur von der Tribüne angeschaut, sondern ist wirklich in die Katakomben unten. Und ja, hat da vielleicht auch nochmal mit den Spielern gesprochen.
Ja, mit dem Staff vor allem, hat er auch einfach einen Austausch gehabt, bisschen Smalltalk. Ja, er ist einfach ein sehr freundlicher Mensch. Und natürlich hängt es auch irgendwo damit zusammen, dass sein bester Freund jetzt natürlich auch zu den Amateuren gegangen ist. Das hat auch der FC Bayern dann gesagt, okay, das machen wir, weil wir wollen, dass Mané sich absolut wohlfühlt und privat auch integriert. Man kann das natürlich diskutieren, ein 29-Jähriger, der jetzt bei den Jugendteams mitspielt. Aber es ist schon so, dass das für Sadio Mané extrem wichtig ist, dass er diese Bezugsperson eben in München hat.
Und wie wichtig ist das auch für die Mannschaft, dass du dann so einen Spieler hast, der so emotional auch mit den Fans dabei ist?
Ja, ich glaube, Manuel Neuer ist seit Jahren Kapitän. Er ist jetzt dann nicht immer so emotional vielleicht dabei mit den Fans, aber er ist schon auch Kapitän. Thomas Müller in der Kabine, das sind alles sehr, sehr wichtige Leute. Sadio Mané, der wächst jetzt aber langsam auch schon in diese Führungsrolle rein. Er ist auch 30, er hat schon einiges erlebt, er bringt diese Erfahrung eben mit aus der Premier League, aus der Kabine des FC Liverpool, wo eh sehr, sehr viele Persönlichkeiten drin sind, mit Jürgen Klopp natürlich auch ein riesiger Trainer, der ihm da sehr, sehr viel mit auf den Weg gegeben hat. Also Sadio Mané ist einfach ein fertiger Spieler, der dem FC Bayern sofort hilft, nicht nur sportlich, auch als Persönlichkeit. Und er unterscheidet sich natürlich schon sehr von Lewandowski in der Hinsicht, weil Lewandowski war schon auch am Ende natürlich so, ich will hier weg, ich will auch nach dem Training eigentlich schnell abhauen, schnell duschen, nicht mehr groß mit den Mitspielern reden. Bei Mané ist es eben anders. Er ist wirklich total fokussiert, weil er unbedingt diese Challenge auch brauchte, wie Lewandowski diese Barcelona-Challenge brauchte. Jetzt rede ich schon wieder über Lewandowski, aber ich wollte dann nur kurz den Vergleich anstellen. Es tut dem FC Bayern extrem gut.
Und in der ersten Folge hatten wir auch darüber gesprochen, ob er vielleicht mit in den Mannschaftsrat eintreten wird. Da hast du Infos zu.
Genau, die Info ist die, dass Mané dieses Jahr noch nicht in den Mannschaftsrat kommt. Also man hat sich eben darauf geeinigt, dass jetzt ein Neuzugang noch nicht sofort da reinkommt, sondern sich das auch in Anführungszeichen verdienen muss. Aber man hat eben jetzt auch schon einige Spieler drin, mit eben Neuer, Müller, Kimmich, Coman, der ja eben auch diese französischsprachige Gruppe um Mané dann vertritt, plus eben den neu dazugekommenen Leon Goretzka, der sicherlich auch in der Hierarchie steigt, auch wenn er aktuell noch verletzt ist. Aber da sieht es auch schon so aus, dass er zumindest individuell ein bisschen mehr Belastung erhöhen kann. Der wird auch wieder wichtig sein für die Mannschaft, für die Kabine. Aber Mané dieses Jahr, diese Saison noch nicht im Mannschaftsrat. Kann sich aber ändern. Aber da gibt es so viele andere Kandidaten noch. Wir denken nochmal an De Ligt zum Beispiel, der mit seinem Niederländisch auch diese ganzen niederländischen Interessen quasi vertreten kann. Von einem, keine Ahnung, von einem Gravenberg, von einem Masraoui, die ja Niederländisch sprechen. Plus halt eben Serge Gnabry, auch noch ein Kandidat für den Mannschaftsrat. Also der ist seit so vielen Jahren jetzt schon beim FC Bayern total beliebt in der Kabine, nimmt seine Mitspieler mit. Also den kann ich mir auch sehr gut im Mannschaftsrat vorstellen. Aber ein Mannschaftsrat soll natürlich jetzt auch nicht zu groß sein, weil am Ende ist der Mannschaftsrat dann die Mannschaft.
Und wer entscheidet das denn dann endgültig, wer dann in den Mannschaftsrat kommt?
Ja, schon die ersten Kapitäne, sage ich mal, zusammen auch in Absprache mit dem Trainerteam. Neuer, Müller und jetzt der dritte Kapitän natürlich nach dem Abgang von Lewandowski, Jo Kimmich, der aber eigentlich schon so die Rolle des Kommunikators auch extrem einnimmt, vielleicht sogar ein bisschen mehr noch als Thomas Müller, der schon auch jetzt einige Jahre beim FC Bayern ist, der sicherlich viel kommuniziert, aber ich glaube, niemand kommuniziert wahrscheinlich so nervig auch wie ein Jo Kimmich, weil der hat ständig, also so positiv nervig, weil der hat ständig Verbesserungsvorschläge, der redet auch mit den jungen Spielern, der packt die sich, der schreibt denen auch so lange WhatsApp-Texte.
Zur Leistung jetzt oder generell?
Ja, auch mal im Training, da kommt dann einfach mal eine Nachricht danach im Training, hey, super trainiert in die Richtung. Oder halt scheiße trainiert, ne? So, und da kommen halt auch Feedback. Und das ist auch so eine Rolle, die will Jo Kimmich auch. Und deswegen kann ich mir sehr gut auch irgendwann als ersten Kapitän vorstellen, sowohl beim FC Bayern als auch bei der Nationalmannschaft.
Also halten wir fest, Neuformierung des Mannschaftsrats, Aufbruchsstimmung an der Sebener Straße und viele Fans von euch fragen sich bestimmt, was gibt es Neues in Sachen Transfers? Transfer-Update.
Ja, viele haben ja auch schon in der letzten Woche gefragt, was dann noch passiert. Und viel wird nicht mehr passieren, vor allem in puncto Zugänge. Da wird sich mit Konrad Leimer oder hat sich mit Konrad Leimer an der Situation nichts geändert. Die Bayern, die erachten eben diesen Preis, den Leipzig aufruft, für zu teuer. Und natürlich muss man auch bedenken, dass Marcel Sabitzer sich jetzt sehr gut eingefügt hat und die Bayern da jetzt keine Notwendigkeit sehen, etwas zu machen. Man weiß nie, was passiert. Wieder Phrasenschwein, tut mir leid.
Ja, wollte ich gerade sagen. Nächsten 5 Euro, aber, 10 Euro. Wird teuer.
Aber bei Zugängen dürfte jetzt nicht mehr mit sonderlich viel rechnen. Da sind die Kaderplanungen, das wollte Salihamidžić auch so, frühzeitig abgeschlossen worden. Es geht jetzt nur noch darum, eben Spieler abzugeben.
Wer kommt denn da in Frage?
Ja, Joshua Zirkzee ist sicherlich der erste Kandidat. Der möchte den Verein unbedingt verlassen, der möchte Spielzeit, kann ich auch verstehen. Jetzt wurde ihm noch Mathis Tell vor die Nase gesetzt und man hat natürlich in Frankfurt auch gesehen, Tell wurde eingewechselt, Zirkzee nicht. Das hat natürlich Bände gesprochen. Und sein Berater, der ist auf Vereinssuche, vor allem in England, umtriebig unterwegs. Der FC Fulham, der hat großes Interesse an Zirkzee und ich kann mir schon vorstellen, dass das zusammenkommen kann. Zumal London jetzt nicht die allerschlechteste Stadt ist zum Leben.
Und er hat ja auch bisher nur 17 Einsätze beim FC Bayern und du willst dich ja auch als Spieler weiterentwickeln. Das ist ja verständlich, dass er vielleicht dann mal woanders hingehen möchte.
Genau, man hat ihm vielleicht in manchen Situationen auch nicht so die Chance gegeben oder geben können, weil du hattest eben lange Lewandowski. Jetzt ist aber natürlich auch klar, vorne mit Mané, Gnabry, das funktioniert. Dann hast du Tell, einen sehr talentierten Spieler, von dem die Bosse sehr viel halten und für den die Bosse auch jetzt nicht wenig Geld ausgegeben haben. Zirkzee, der ist da eher auf dem absteigenden Ast in den Planungen. Auch Nagelsmann, der ist jetzt nicht allzu überzeugt von ihm, deswegen wird es da zu einem Abgang kommen. Es ist nur eine Frage des Zeitpunkts und des Geldes am Ende, weil die Bayern, die wollen schon noch ein bisschen Geld auch einnehmen. Es ist jetzt nicht so, dass die auf sehr, sehr viel Geld angewiesen sind. Aber Zirkzee, der könnte schon noch mal 10 bis 15 Millionen einbringen. Und dann, wenn du den Kader durchgehst, es gibt nicht mehr so viele Kandidaten, die dir viel Geld irgendwie einbringen. Also man hat Rocker losgeworden, man hat Omar Richards abgegeben für sehr, sehr gutes Geld. Aber natürlich Lewandowski, aber man hat jetzt nur noch einen Saar, den man abgeben kann. Man hat einen Adrian Fein, das sind jetzt alle Spieler, die jetzt nicht mehr viel Geld in die Kassen spülen werden. Beide Spieler könnten auch gratis gehen, muss man mal abwarten.
Ja.
Bayern möchte diese Spieler loswerden und die haben auch unter Nagelsmann jetzt keine große Perspektive auf Einsätze.
Es gab aber auch immer viele Gerüchte um Pavard und Sané, ob die vielleicht noch den FC Bayern verlassen?
Ja, das ist jetzt bei Pavard, haben wir auch schon berichtet zu Beginn der Woche, dass es eben kein Thema mehr ist, also dass der Spieler bleiben möchte und auch, dass die Bayern jetzt auf Nagelsmann gehört haben. Nagelsmann hat zu uns in den USA gesagt, ich möchte, dass Benji bleibt und die Bosse, die hören auf ihn. Das spricht auch für das Standing von Nagelsmann mittlerweile. Man sieht natürlich auch Rechtsverteidigerposition Masraoui, der ist noch nicht so angekommen. Pavard, der muss es noch spielen. Das ist jetzt nicht seine absolute Wunschposition, aber er spielt es eben, hat auch 2 Tore gemacht jetzt.
Er hat sich beweisen können und das ist ja auch für ihn persönlich nochmal ein gutes Zeichen.
Ja, hat sich auch sehr gefreut über die Tore und er ist ein fester Teil dieser Mannschaft. Und Nagelsmann weiß einfach, was er von Pavard kriegt und deswegen möchte er nicht loswerden. Und die Bayern sagen auch, okay, komm, auf die 30, 40 Millionen können wir jetzt auch verzichten. Wir haben da einen verlässlichen Spieler mit Pavard in den eigenen Reihen. Und mal schauen, ob das langfristig funktioniert, weil Pavard würde gerne Innenverteidiger spielen, aber eine Saison ist lang, vielleicht spielt man auch mal mit Dreierkette, dann kann der Pavard auch seine Einsätze sammeln und dann stellt man den Spieler eben damit auch zufrieden. Sané, noch zu deiner Frage.
Wollte ich gerade sagen, wie sieht es denn bei ihm aus? Weil der konnte ja jetzt nicht mehr so an seine Leistung bisher anknüpfen, an seine Top-Leistung.
Ja, ich fand jetzt schon gut und das hört man auch so ein bisschen aus der Mannschaft raus, dass er sich wieder mehr engagiert, dass vielleicht auch wieder bei ihm jetzt auch ein bisschen Motivation geschöpft wurde, weil ich glaube, für ihn war es sehr, sehr wichtig, dass jetzt auch ein bisschen Konkurrenz nochmal reinkam mit Mané vielleicht, dass er auch merkt, okay, ich muss jetzt auf die Tube
drücken. Gas geben.
Ich muss Gas geben. Dann hast du Musiala noch, der sehr gut funktioniert, hast einen Coman, der eigentlich für mich persönlich der beste 1-gegen-1-Spieler, jetzt neben Musiala mal bei den Bayern im Kader ist. Sané, der muss sich wirklich strecken, das erwarten auch die Verantwortlichen. Die konnten auch nicht verstehen, warum dieser Leistungsabfall dann eben kam in der Rückrunde. Sie möchten, dass Sané diese Saison wirklich auf einem konstanten Niveau performt. Gegen Frankfurt hat er das letzte Tor von Musiala herausragend vorbereitet. Und die erwarten jetzt natürlich alle, dass Sané jetzt explodiert. Ansonsten wird man sich nächstes Jahr sicherlich nochmal zusammensetzen und die Situation neu bewerten, weil das ist natürlich nicht zufriedenstellend für Leroy Sané, wenn er da irgendwie nur 20 Minuten immer spielt. Aktuell ist es wirklich, wie gesagt, so keine 60, 70, 80 Millionen. Die werden nichts ändern. Er will sich jetzt durchsetzen, er will sich diese Chance auch selbst noch geben. Ansonsten mal schauen.
Das ist natürlich jetzt auch alles ein bisschen Zukunftsmusik, aber was wäre denn, wenn er nächstes Jahr den FC Bayern verlassen würde?
Ja, sicherlich Zukunftsmusik, wie du sagst, wenn man hat Spieler im Blick, irgendwo auf der Agenda hat man die schon, auch jetzt zum Beispiel dieses Jahr schon in Kunku gehabt, für den Fall, dass Gnabry eben nicht verlängert, João Felix für den Fall, dass ein Gnabry nicht verlängert. Also da gibt es schon einige Kandidaten. Wir haben auch gehört, dass die Bayern Lewandowski gerne zu Chelsea gebracht hätten, ihn dort eben untergebracht hätten, um Kai Havertz nach München zu holen. Weil das ist ein Spieler, den hat Hasan Salihamidžić schon seit Jahren auch so ein bisschen im Hinterkopf. Das ist ein Spieler, der ja, den er schon gerne aus Leverkusen eben damals nach München geholt hätte. Das hat nicht funktioniert. Havertz hat sich eben für Chelsea entschieden. Man muss ja auch ein bisschen die Rolle analysieren von Havertz bei Chelsea. Der hat da sehr oft im Sturmzentrum auch agiert, als eben falsche Neun, auch in der Nationalmannschaft. Körperlich ist er auf jeden Fall besser geworden. Eventuell wäre das sogar eine Alternative zu einem Harry Kane, der ja auch bei Bayern immer wieder gespielt wird. Aber wir haben gehört, dass Bayern sich zumindest mal bei der Agentur von Havertz, bei Roof, die auch schon den Mané-Deal finalisiert haben, die auch schon die Gnabry-Verlängerung finalisiert haben, dass die sich da eben umgehört haben, beziehungsweise auch den Namen Havertz zumindest mal ja, in den Raum geworfen haben.
Meinst du denn, dass die Verantwortlichen jetzt vom FC Bayern weiter dranbleiben, dass sie ihn weiter beobachten und sagen, so, das könnte immer eine Option für uns sein?
Nochmal, es ist nur ein Gedankenspiel. Ich will da jetzt auch gar nicht zu viel irgendwie versprechen oder was auch immer. Versprechen sowieso nichts, aber es gab eben diesen kurzen Austausch wegen Havertz. Man erkundigt sich und es ist ja klar, wenn die Bayern so ein gutes Verhältnis zu dieser Agentur haben, dass sie sich dann auch nach dem, ja, neben Gnabry wichtigsten deutschen Nationalspieler, der bei dieser Agentur unter Vertrag steht, dass sie sich eben nach diesem Spieler mal erkundigen, was der für Pläne für die Zukunft hat. Erst deutsche Nationalspieler, die Verantwortlichen finden ihn interessant. Uli Hoeneß hätte ihn damals gerne auch zu Bayern geholt. Das ist eben nicht passiert. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Jetzt schon 15 Euro fürs Rasenschwein, ja.
Mir ist es gerade gar nicht aufgefallen, aber gut, dass du es noch sagst. Also 15 Euro, es wird ja super.
Genau, da wollen wir jetzt nicht zu sehr auch uns aus dem Fenster lehnen bei dem Thema. Das ist natürlich auch bei Joao Felix, was ja ein Thema war im Juni mal, weil da war auch unsicher, verlängert jetzt ein Gnabry, was passiert mit ein paar Spielern. Man muss immer auch die personelle Situation bedenken. Aktuell hätte ein Havertz bei Bayern sicherlich auch keinen Platz in der Startelf, deswegen würde er das auch nicht machen, deswegen würde es Bayern auch nicht machen.
Ja.
Also man hat vorne Mané, Gnabry, die sind gesetzt und dahinter mit Musiala, Sané, Coman, Müller. Also wenn vielleicht ein Sané sagt, okay, ich will hier weg und der Müller sagt, okay, ich habe jetzt genug Fußball gespielt, was noch lang hin sein könnte.
Ich glaube, das dauert noch, ja.
Genau, dann könnte das mit dem Havertz mal heiß köcheln, aber aktuell müssen wir da auch euch das natürlich so mitteilen, nicht zu viel reininterpretieren. Ich wollte nur die Info mit euch teilen, dass der eben schon im Hinterkopf der Verantwortlichen ist. Neben Nkunku, neben einem Joao Felix. Das sind alle Spieler, die das Niveau haben, das glauben zumindest auch die Verantwortlichen, die vielleicht mal bei Bayern auch spielen könnten.
Ja, sehr spannend. Die Kaderplanung macht man ja auch über mehrere Jahre.
Du weißt doch nie, was passiert, wenn sich jetzt irgendein Spieler verletzt, keine Ahnung, oder wenn ein Jugendspieler, beispielsweise Paul Wanner, total ja, durch die Decke geht, dann wird man sicherlich sagen, hey, wir brauchen einen Havertz nicht. Aber es ist doch ganz normal, dass man sich als Vereinsverantwortlicher nach anderen Spielern erkundigt, mit Beratern, mit Sportdirektoren, im täglichen Austausch ist und Salihamidzic, der ist sehr umtriebig unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden der schläft in der Nacht, aber nicht viele. Der ist natürlich permanent an seinem Handy, will den bestmöglichen Kader zusammenstellen, immer haben, damit die Bayern jedes Jahr um die Champions League mitspielen. Das ist das langfristige Ziel. Nicht immer nur jedes Jahr die Bundesliga gewinnen, sondern auch so weit wie möglich kommen in der Champions League. Den Titel, den kannst du natürlich nicht einplanen.
Aber Kerry, lass uns doch jetzt mal wieder zum Tagesgeschäft kommen. Am Sonntag geht's weiter gegen Wolfsburg. Ja, was glaubst du, was wird das für ein Spiel?
Ja, Wolfsburg immer eine unangenehme Mannschaft, aber nicht sehr gut in die Saison gestartet. Auch neuer Trainer, Niko Kovac, der natürlich auch die Bayern ganz gut kennt. Aber ich glaube schon, dass sie jetzt im Flow bleiben, die Bayern einen klaren Sieg auch einfahren. Mein Tipp 4-0. Was sagst du?
Tippst du mal wieder? Das ist ja auch gut.
Ich trau mich mal wieder, ja. Ich trau mich mal wieder. Was sagst du?
3-1.
3-1.
Ja, ich glaube, das wird schon ein klarer Sieg und wenn nicht sogar noch höher. Aber 3-1 würde ich sagen.
Super, dann ist die zweite Folge doch auch schon im Kasten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber eine Sache müssen wir noch klären und zwar
die Frage der Woche. Die Frage der Woche. Verzeiht ihr Robert Lewandowski? Er hat sich ja jetzt auch bei euch entschuldigt und das auch nochmal im Interview klargestellt.
Deswegen, ja, das ist dann der letzte Lewandowski-Take von uns. Und dann ist das Thema, glaube ich, abgeschlossen. Aber mich würde natürlich interessieren, oder uns würde interessieren, nachdem wir jetzt das Interview auch hatten, was denkt ihr darüber? Nehmt ihr Lewandowski das ab oder sagt ihr, ja, das ist nur Heuchelei? Das würde uns interessieren und dann lasst uns doch einfach nächste Woche, wobei nicht nächste Woche, sondern in 2 Wochen.
Du hast Urlaub.
Sprechen. Ja, ich muss mal weg, weil ich wollte eigentlich im Juni schon weg, aber da kam mir dann Hasan Salihamidzic in die Quere mit ganz vielen Transfers und deswegen konnte ich keinen Urlaub machen bisher.
In dem Sinne, genießt deinen Urlaub. Wir hören uns übernächste Woche wieder und ja, mir hat es Spaß gemacht mit dir, die zweite Folge.
War super. Lasst uns gerne wieder Feedback da.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis übernächste Woche.
Bis dann. Ich freue mich drauf.